und mir gegenüber saß jemand, der im entferntesten Sinne Grills baut. Mit dem habe ich mich unterhalten, der meinte so, boah, ich würde so gerne mal Essensauslieferungen damit machen, weil die sind von der Größe her, die passen super hin auf dem Motorrad drauf, das wäre total der Hit. Naja, und dann bin ich angefangen ins Grübeln zu kommen, weil natürlich kannst du eine Currywurst super hinten auf dem Motorrad ausliefern, wenn die auch noch heiß bleibt, und Pommes vor allem, und dann ging's los, ja.
Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast.
Vielleicht ist es dir auch schon mal aufgefallen, dass viele Auswanderer hier in den Folgen ganz bestimmte Dinge aus der alten Heimat vermissen. Oft sind es kulinarische Sachen, wie zum Beispiel das gute deutsche Brot, den Döner, eine bestimmte Chipsorte oder Süßigkeiten, die es im Ausland nicht gibt. Und was macht man dann? Man lässt sie sich oft von der Familie aus Deutschland schicken oder kauft es dann beim Heimaturlaub. Die Geschichte von meinem heutigen Gast hebt das Ganze nochmal auf ein ganz neues Level, denn er ist ein totaler Currywurst-Fan und hat die in Kenia total vermisst. Was er dann getan hat und wie er überhaupt in Kenia gelandet ist, das verrät er dir in der Folge heute. Und damit herzlich willkommen zurück bei Einfach Aussteigen, dem größten deutschsprachigen Auswanderer-Podcast. Ich bin Nicolas Kreuter. Und bevor wir da jetzt in die Folge eintauchen, wollte ich noch kurz eine E-Mail vorlesen, die mir Pia geschickt hat, und zwar über die Webseite der auswanderpodcast.com. Und sie hat mir geschrieben, dass sie meinen Podcast hier heimlich auf Arbeit auf dem Amt hört, mit den Earpods im Ohr, weil sie da so großes Fernweh hat. Und ich habe mich gefragt, an welchen ungewöhnlichen Orten hörst du eigentlich meinen Podcast? Ich kann mich erinnern, es gab schon einen Friedhofsgärtner, der mir geschrieben hatte, dass er die Folgen bei der Arbeit hört, und auch eine Hörerin, die immer dabei ist beim Saubermachen im Pferdestall, während sie die Episoden hier hört. Weil ich ja aber nicht sehe, wo du gerade bist, poste doch einfach mal kurz ein Foto beim Podcast hören auf Social Media und verlink mich da, würde mich sehr interessieren, oder schreib mir einfach kurz eine E-Mail über die Webseite der auswanderpodcast.com.
Mein Podcast.
Jetzt geht's aber zurück auf den afrikanischen Kontinent. Bisher gibt es hier erst eine einzige Folge zu Kenia, und ich freue mich deshalb sehr, dass wir heute eine weitere Episode zu diesem aufstrebenden Land präsentieren können. Als drittgrößte Volkswirtschaft südlich der Sahara und mit einer boomenden Tech-Szene, der berühmten Silicon Savannah, zieht das Land Gründer, Investoren und digitale Nomaden aktuell magisch an. Und auch landschaftlich ist es wirklich toll. Von den schneebedeckten Gipfeln des Mount Kenya über die endlosen Savannen der Masai Mara mit ihrer weltberühmten Tierwanderung bis hin zu den traumhaften Palmenstränden am Indischen Ozean. Das Land bietet wirklich eine atemberaubende Kulisse. Aber zur Wahrheit gehört auch die andere Seite. Kenia kämpft mit einer tiefen Schere zwischen Arm und Reich. Die Lebenshaltungskosten steigen aktuell rasant und die Bürokratie macht es Gründern vor Ort nicht gerade leicht. Mein heutiger Gast hat das Abenteuer aber gewagt. Fabian Förster ist mit seiner Frau Anfang 2024 von Deutschland in die Hauptstadt Nairobi ausgewandert. Während sie für einen Job in das Land gekommen ist, hat er erst online gearbeitet und sich aber inzwischen mit einer außergewöhnlichen Idee auch ein Business in Kenia mit lokalen Mitarbeitern aufgebaut. Eine spannende Geschichte, die einmal mehr zeigt, was passiert, wenn man seine verrückten Ideen im Ausland realisiert. Herzlich willkommen im Podcast, viele Grüße jetzt nach Afrika. Hallo Fabian.
Hi, liebe Grüße zurück.
Wenn du bei dir in Nairobi aus dem Fenster schaust, was siehst du da gerade?
Sonne erst einmal, was sehr, sehr schön ist. Wir hatten Regenzeit jetzt erst und jetzt ist es richtig schön und sehr viel Grün. Ja. Ich schaue in unseren Garten und da sind sehr viele Pflanzen.
Blickst du eigentlich auch so in Richtung Nationalpark? Also bist du so ein bisschen am Stadtrand oder ziemlich in Downtown?
Nee, ich würde sagen, jetzt auch im Deutschland, das würde man schon eher sagen, Randgebiet, in der Wohngegend, nicht im Nationalpark, genau auf der anderen Seite von Nairobi tatsächlich, aber dort auch, wo ein bisschen mehr Platz ist, also großer Garten und Fläche und keine Apartment-Buildings.
Okay, ja, ich habe vorher mal mir so ein paar Fotos angeguckt und zu Nairobi auch recherchiert. Also ist die Hauptstadt, auch die größte Stadt Kenias, knapp 5 Millionen Menschen leben dort. Du eben so ein bisschen außerhalb. Was würdest du sagen, was ist Nairobi generell für eine Stadt für Menschen, die noch nie da waren?
Wunderschön erst einmal, sehr, sehr grün. Ja, kämpft mit, ich glaube, Cali in Kolumbien um die Stadt mit der meisten Vögelvielfalt der Welt. Also es heißt schon was, aber sehr autolastig. Also nicht, wie wir es aus Europa kennen, dass es viel ist, wo man spazieren gehen kann oder so, sondern hier ist es sehr aufs Auto fokussiert und man fährt von A nach B und bewegt sich dann dort eher.
Und es sieht ziemlich modern aus, also eben moderne Gebäude, Hochhäuser und eben viel Grün.
Auf jeden Fall, ja. Also Kenia entwickelt sich unfassbar. Man denkt ja meistens immer in Afrika, irgendwie Savanne oder irgendwas, aber Nairobi ist auf jeden Fall auch ein großer Tech-Hub, wie man so schön sagt, und ja. Viele Wolkenkratzer, deswegen auf jeden Fall.
Ja, also ich bin war noch nie da, würde ich mir auf jeden Fall gerne mal anschauen. Was ich auch spannend fand, ist, die Stadt ist auf 1800 Meter über Meer, das heißt, die liegt relativ hoch. Wie ist denn so generell das Klima? Hast du da dann auch so diese Hitze oder weniger?
Weniger, und das ist genau das, was es so traumhaft macht. Nairobi liegt 3 Stunden unterhalb des Äquators mit dem Auto. Das heißt, wenn man in der kenianischen Küste ist, dann ist es sehr tropisch, sehr schwül, sehr warm, und Nairobi wegen der Höhe hat es nicht. Das heißt, wir sind das ganze Jahr zwischen 20 und 30 Grad. Es ist trockene Luft, überhaupt nicht schwül, und super klare und angenehme Luft auch. Das ist traumhaft.
Und das ist im Winter dann richtig kalt, oder wie ist es da?
Nee, auch nicht. Also man baut auch nicht mit Heizung hier. Das ist vielleicht so der erste Quick Fact, was ganz cool ist. Es sind Steinhäuser, und Heizung braucht man halt einfach nicht, weil es nie so kalt wird, dass das irgendwie wichtig wäre. Es wird ein bisschen frischer, muss man schon mal einen Pulli tragen oder irgendwie eine Weste oder sowas im Winter, aber es ist nie so kalt, dass man frieren würde.
Im Vergleich dazu, wo du herkommst, Lemgo in Westfalen, historische Stadt, um die 43.000 Einwohner, sehr beschaulich. Vielleicht kannst du uns da mal erzählen, wie hast du da gelebt, bevor ihr ausgewandert seid?
Ja, alles so ein bisschen anders. Ne? Ich meine, aus Lemgo hat es mich relativ schnell schon rausgezogen. Nee, ist jetzt einfach mal so. Das heißt, ich habe da gelebt, meine Eltern bis zum Abitur, habe dann entschieden, dass ich eine kaufmännische Ausbildung machen wollte, und liebte die Veranstaltungsbranche und bin da dann in ein bisschen den Modeberuf Veranstaltungskaufmann, zu der Zeit zumindest, gegangen.
Damals noch,
Damals noch, genau, nach Dortmund gezogen und habe das dort gemacht. Und da kam dann auch die erste oder immer noch meine größte Currywurst-Budenliebe, ja, das ist nämlich Wurst-Willi in Dortmund, genau, und dann bin ich schnell darüber rausgezogen aus Lemgo, aber total toll, ne? Also zum Aufwachsen traumhaft, muss ich sagen, kann ich mir jedem empfehlen, Kleinstadt ist das Beste, was du Kindern antun kannst. war sehr gut.
Und du bist dann auch, glaube ich, schon vorher durch deinen Beruf ja öfter mal im Ausland gewesen, ne?
Ja. Also wie gesagt, die Veranstaltungsbranche trägt sich natürlich durch vieles Reisen, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. In Europa bin ich viel gereist. Ich habe dann auch noch für 2 Jahre in den USA gelebt, auch jobbedingt. Und würde schon sagen, dass ich dadurch ganz gut rumgekommen bin, ja.
Du hast deine Frau in Deutschland kennengelernt. Auch eine ganz spannende Geschichte, weil deine Frau ist Deutsch-Amerikanerin, aber in Kenia geboren. Und sie war auch dein Ticket für die Auswanderung nach Kenia. Vielleicht kannst du uns da kurz eben sagen, wie habt ihr euch da kennengelernt und wie kam es dann eben überhaupt zu dieser Auswanderung?
Ja, dieses Jahr haben wir 10-jähriges Jubiläum, also ist schon ein bisschen her. Wir haben
Glückwunsch.
Und Dankeschön, bei Oma Doris in Dortmund kennengelernt. Das ist ein Club, wo man, glaube ich, auch nicht hingehen möchte, wenn das Licht angeht, aber zu der Zeit nachts macht das Spaß, genau. Und unsere Leben haben sich einmal überschnitten. Sie war aus ihrem Auslandssemester in Deutschland, in der Zeit in den USA studiert, war dann in Lüneburg, und sie waren in Dortmund in der Oper. Und sind danach feiern gegangen. Und dort haben wir uns kennengelernt und hat gefunkt. Und dann hatte ich Glück, in die USA zu ziehen, weil dadurch hat sich das erst ermöglicht am Ende, weil sie in Colorado war am Studieren. Ich in New York dann am Arbeiten. Und wir haben uns knapp alle 3 Wochen gesehen. Das war schon eine ganz gute Quote. Ja, und dann ging es zusammen zurück. Erst London, Frankfurt, dann zusammen Frankfurt, dann Bonn. Und danach ging es dann nach Kenia.
Ich dachte, das hört sich gerade an. So international und danach Bonn. So von wegen, okay, Endstation hier.
Nein, aber Bonn ist klasse. Ich muss sagen, Bonn gefällt mir sehr, sehr gut.
Okay. Ja, aber eben mit Kenia, vielleicht kannst du da sagen, bist du generell so gestrickt, dass du sagst, egal wo meine Frau hingeht, da gehe ich mit? Oder wie habt ihr erstmal darüber gesprochen, über diese Option nach Kenia gehen zu können?
Ja, das war auf jeden Fall ein Prozess. Also uns war klar, also sie hat in Deutschland für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet, bedeutete in dem Fall auch im Entwicklungshilfesektor unterwegs, und da war schon immer klar, dass es Deutschland wahrscheinlich nicht die Endstation in diesem Kontext sein würde. Mhm. Ich habe ihr aber ganz klar gesagt, über alles, was eine Option sein könnte in der Zukunft, müssen wir reden. Ja, es ist jetzt nicht so, dass klar war, okay, egal wohin sie geht, ich gehe mit, sondern das war immer eine gemeinschaftliche Entscheidung zu schauen, was könnte eine Option sein. Beispielsweise hatte sie erst eine Option nach Niger, glaube ich, zu gehen, wo wir dann aber in einem sehr eingehäusten Verhältnis gelebt hätten, ja, also ein bisschen eingesperrt, weil das Sicherheitsrisiko einfach zu groß ist. Und da habe ich auch gesagt, das ist keine Lebensqualität, das möchte ich nicht. Und dann war es entweder Cali.
Also Kolumbien, ja.
Genau, oder Kenia. Und dadurch, dass ich halt auch noch ein Geschäft in Deutschland habe und sie natürlich mit Kenia auch das meiste an Heimat verbindet, was sie kann, weil sie dort geboren ist, haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch versuchen, ob Kenia klappen kann.
Ja, weil es ist im Prinzip so eine klassische Expat-Geschichte, also von einem Paar, wo eben der eine, normalerweise sind es ja die Männer, die dann irgendwie so eine Karrierechance bekommen, und jetzt ist es aber umgedreht, eben dass quasi der Mann so als Anhängsel, jetzt mal despektierlich gesagt, mitgeht. Das war aber für dich nie so, dass du irgendwie gesagt hast, ah, ich muss jetzt meine Karriere in Deutschland zurücklassen oder zurückstellen, um eben mit meiner Frau zusammen sein zu können.
Ja, nee, überhaupt nicht, weil dadurch, dass ich natürlich auch selbstständig bin, gibt das mir eine gewisse Flexibilität. Ich muss natürlich hin und wieder auch wieder nach Deutschland, was ich aber auch gerne tue, ja, davon mal ganz abgesehen. Aber deswegen war das für mich immer so klar. Ich meine, ich war immer sehr weltoffen, hatte immer Lust, woanders hinzugehen. Meine Eltern sagen auch immer, es ist ein Weltenbummler. Und deswegen war das für mich so, ja, super interessant.
Bevor ihr in das Flugzeug nach Kenia gestiegen seid, warst du vorher schon mal da?
Ja. Ich war mit ihrer Familie vor jetzt mittlerweile knapp 8 Jahren schon da, also relativ am Anfang unserer Beziehung, weil die Eltern auch gesagt haben, sie möchten den Partnern, sie hat noch einen Bruder, den Partnern jeweils mal zeigen, wo die Kinder aufgewachsen sind. Und das war für mich sehr, sehr schön. Da haben wir einen Urlaub zusammen gemacht, knapp 3 Wochen, und das war toll, ja. Dadurch wusste ich ein bisschen, worauf ich mich einlasse.
Hattest du da schon einen kleinen Kulturschock eigentlich?
Auf jeden Fall, ja. Gerade auch, also für mich war es das erste Entwicklungsland, in das ich gereist bin. Das heißt, mir war die Präsenz der Armut, die es einfach gibt, ja, das kann man einfach nicht verneinen, nicht so bekannt, ja. Und visuell vor allem auch, ich meine, man kennt es natürlich über Dokumentationen oder solche Sachen, aber nicht in dem Ausmaß. Und schon allein deswegen, ja, natürlich auch noch viele andere Gründe, wobei sich das dann eher zeigt, wenn man hier lebt, warum man auch hin und wieder sehr anders ist als die Kultur vor Ort und da auch andere Anpassungsthematiken hat.
Ja, also dazu kommen wir gleich noch. Du bist dann eben mit deiner Frau Anfang 2024 nach Kenia ausgewandert, nach Nairobi, und du hattest dann eine Idee, weil eben du arbeitest hauptsächlich remote, vielleicht machen wir das zuerst, bevor wir zu deiner genialen Idee kommen in Nairobi. Du arbeitest eben da remote. Wie sah dann dein Alltag aus, als ihr da gelebt habt? Also was hast du da erstmal gemacht, als ihr da angekommen seid?
Also für mich ist es dann so gewesen, dass wir letztendlich, so wie wir leben, ganz schön, dass ich mir ein eigenes Office einrichten konnte. Da haben wir so einen kleinen Bungalow und da wie so eine Gartenhütte. Die Gartenhütte ist jetzt mein Büro geworden. Das heißt, ich muss auch einmal raus, ja, um zur Arbeit zu gehen, so ungefähr. Das habe ich mir halt eingerichtet, um letztendlich hier arbeiten zu können. Glasfaserlicht hier. Das Einzige, was wir hin und wieder mal haben, ist, dass der Strom weg ist. Aber dafür gibt es ja Generatoren oder halt Solar. Sonne gibt es ja genug. Deswegen war das recht einfach tatsächlich. Und die Zeitumstellung mit Deutschland ja auch. Wir haben nur eine Stunde, beziehungsweise dann zwei Stunden im Winter. Und das macht das Ganze sehr entspannt.
Für die Leute, die sich fragen, ja, wie verdient der Mann dann Geld, gebe ich die Frage weiter. Wie verdienst du Geld?
Ja, wie verdiene ich Geld? Ich mache Beratung im Marketingbereich. Das ist so das Brot- und Buttergeschäft und habe dann durch, witzigerweise auch das, was ich dann hier in Nairobi gestartet habe mit dem Grill, eine Firma in Deutschland gegründet, wo wir Gassensoren vertreiben für Gasflaschen, wie man beispielsweise beim Grillen nutzt und die über App dann zeigen, wie viel Gas noch in der Flasche ist und wie lange es noch hält. Genau, und das ist jetzt so mein Main-Business, was ich natürlich auch nach Kenia bringen will. In Deutschland sind wir dieses Jahr gestartet und nach der ganzen Entwicklungszeit soll das auch nach Kenia kommen.
Wir werden gleich auch feststellen, du bist so ein Machertyp, der Ideen einfach umsetzt und macht. Und die Idee, was du gerade beschrieben hast mit den Gasflaschensensoren, fand ich super. Ich habe mir die Homepage auch angeguckt. Wir verlinken das in den Shownotes in der Folgenbeschreibung, weil wir natürlich auch dasselbe Problem hier in Irland haben. Wir benutzen auch teilweise Gasflaschen und wissen nicht, ist die jetzt noch halb voll, ist die gleich leer? Und bevor man da irgendwelche Wassertests macht mit kaltem und warmem Wasser, glaube ich, ist das eine coole Möglichkeit. Also zum einen, eben, ich stelle mir jetzt so vor, du sitzt in dem Gartenhaus, arbeitest da remote. Deine Frau eben schreibt ja, glaube ich, auch noch ihre Doktorarbeit parallel. Mhm. Und für mich hört es sich ja so ein bisschen an, als ich deine Geschichte eben gelesen habe. Du bist zum einen totaler Currywurst-Fan und zum anderen wolltest du wahrscheinlich auch ein bisschen was machen, was so außerhalb dieses Gartenhauses stattfindet. Also was hast du da dann gemacht?
Vollkommen richtig. Ich wollte unbedingt was in Kenia machen. Ja, das war für mich einfach sehr, sehr wichtig, weil ich meine, wir leben hier jetzt, ja, und wie gesagt, ich mache gerne Projekte oder habe Ideen, die ich umsetzen will. Und Kenia ist so ein bisschen wilder Westen. Also man hat einfach ein bisschen andere Möglichkeiten hier und es geht auch einfach vieles einfach schneller. Und ich hatte schon immer mal in Deutschland überlegt, eine Currywurstbude aufzumachen, weil ich liebe einfach Currywurst. Ja, ich habe keinen Big Mac Index, ich habe einen Currywurst Index. Das heißt, überall, wo ich hinziehe, das Erste, was ich gucken muss, wo gibt's die beste Currywurst in der Stadt. New York war nicht ganz einfach. Aber sonst Deutschland natürlich ja. Schon mehr. Und dann waren wir in Costa Rica im Urlaub, wunderschön. Und ich habe da so eine Salsa gegessen. Das war jetzt, keine Ahnung, schon länger her, war noch vor Corona. Und ich dachte, oh mein Gott, wenn man die mixt mit so einer klassischen deutschen Currysoße und da ein bisschen dran feilt, dann kriegt man die perfekte Currywurstsoße. Naja, dann habe ich schon in Deutschland angefangen, am Geburtstag meiner Frau ein bisschen Currywurstsoßen Tasting zu machen und zu gucken, die beste Variante rauszubringen. Und das hat dann auch, keine Ahnung, es war deswegen schon immer im Hinterkopf. Und dann haben sich zwei Dinge ergeben hier in Kenia. Das war dann Ende 2024 auf dem Weihnachtsessen so mit Freunden, wo wir viele Menschen auch nicht kannten. Und mir gegenüber saß jemand, der im entferntesten Sinne Grills baut. Also Jikos heißen die hier in Kenia. Das ist eher so zum Garen auch, also geschlossene, nicht unbedingt offene Grills. Und mit dem habe ich mich unterhalten. Der meinte so, boah, ich würde so gerne mal Essensauslieferungen damit machen, weil die sind von der Größe her, die passen super hin auf dem Motorrad drauf. Das wäre total der Hit. Naja, dann bin ich angefangen ins Grübeln zu kommen, weil natürlich kannst du eine Currywurst super hinten auf dem Motorrad ausliefern, wenn die auch noch heiß bleibt und Pommes vor allem. Und die werden nicht labberig, weil sie halt in diesem Ofen liegen können und dann werden sie halt erst verpackt, wenn man an der Haustür ist. Also traumhaft. Und dann ging's los. Ja, und dann habe ich einen Ort gefunden, es ist so eine offene Mall. Kenia ist sehr malllastig, also hier gibt es sich wirklich Innenstadt, so eine Fußgängerzone, wie wir es aus Deutschland kennen, die mich sehr angesprochen hat und die hat einen kleinen Laden frei, perfekte Imbissgröße. Ja, und dann war es für mich geschehen. Dann musste ich einfach Ja sagen.
Ja, aber ich meine, du hattest vorher mit Gastro und so keine Erfahrung, ja?
Nee, nicht wirklich. Also ich habe bei Samsung gearbeitet früher in Deutschland, dann nach der Veranstaltungszeit. Und wir haben halt ein Retail-Geschäft. Das heißt, ich war, was Einzelhandel anging, schon sehr familiär damit. Und aber nicht so Restaurant-Gastromäßig, nein.
Wir machen eine kurze Pause hier im Gespräch. Es geht gleich weiter. Robin in Singapur, Lynn in Ecuador und Philipp, der gerade mit seinem Kumpel Mo durch Australien reist. Sie alle haben im Moment nur eines gemeinsam. Sie sind im Urlaub unterwegs und nutzen Saily. Und das ist gut, denn sie sparen dabei eine Menge Geld und Roaming-Stress. Wenn du diesen Sommer aufreist und keine Lust hast auf hohe Telefonrechnungen nach deinem Urlaub, dann schau dir Saily unbedingt an. Das ist der eSIM-Anbieter, den ich selbst nutze und der günstige Datenpakete für über 200 Destinationen weltweit anbietet. Du buchst dir dein günstiges Datenpaket einfach vor der Reise in der Saily-App, installierst dann die eSIM und bist nach der Landung direkt online. Ohne SIM-Kartenwechsel und ohne Roaming-Stress und mit dem integrierten Webschutz bist du sogar noch sicherer online. Mit meinem Code einfach aussteigen bekommst du immer noch 15% Rabatt auf deine Buchung. Also denk nicht länger drüber nach, lad die App runter, Link dazu gibt's bei mir in den Shownotes, hier in der Folgenbeschreibung. Und jetzt geht's zurück ins Gespräch. Und dann hast du diesen Laden da gemietet und eine Imbissbude reingebaut, ja?
Ja.
Okay. Hast du vorher mit deiner Frau mal drüber gesprochen, was sie von der Idee hält?
Die hat gesagt, ich bin verrückt. Weil, ja, also das hat sich ein bisschen gewandelt dann über Zeit auch. Also sie sagt immer noch, ich bin verrückt, einfach weil ich halt viele Dinge parallel mache und sie das nicht versteht, wie man das machen will oder kann. Ich meine, sie arbeitet auch Vollzeit und macht einen Doktor parallel. Also ich würde sagen, ist jetzt bei ihr auch nicht unbedingt weniger. Aber ja, sie kann die Liebe der Currywurst natürlich so nicht verstehen, die ich habe, weil sie einfach aus Kenia kommt. Das muss man auch einfach fairerweise mal sagen.
Ja, weil das ist auch die Frage. Hast du vorher mal ein Tasting gemacht? Also hast du mal ganz vielen Einheimischen das mal erstmal zum Probieren gegeben, ob denen das überhaupt schmeckt?
Nee, tatsächlich nicht. Weil ich dachte, jeder liebt Currywurst. Also meine Güte, das ist eine Wurst mit einer Soße. Das mag doch jeder. Die Liebe ist vielleicht nur ein bisschen unterschiedlich bei Leuten. Also der größte Unterschied ist, dass du den Leuten das hier erklären musst. Ja, ich meine, da können wir nochmal ein bisschen drauf eingehen. Das ist so das größte Thema gewesen. Aber aber jetzt in Bezug auf meine Frau, die hat erst gesagt, du bist bescheuert und ich meine, mach. Ja, sie fand es natürlich cool, dass ich dann Arbeitgeber hier wurde und solche Sachen. Ne? Ich meine, ich kann sie eh nicht aufhalten, stützt mich, wie sie kann. So ist sie. Ist einfach eine tolle Frau. Und ja, und dann, keine Ahnung, der deutsche Botschafter ist zur Eröffnung gekommen. Es haben unfassbar viele Medien drüber geschrieben. Natürlich, ich bezahle die Arbeitnehmer extrem fair, also überdurchschnittlich, habe die beteiligt. Das sind einfach Sachen, die sie, glaube ich, dann auch ein bisschen stolz macht, dass sie sagt, dass sie das toll findet.
Also ich muss dazu sagen, über die Geschichte bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Der Grill wurde eben 2025 eröffnet. Wir kommen gleich noch zum Namen. Und das hat in Deutschland eingeschlagen wie eine Bombe. Spiegel, Süddeutsche, Fokus, Hannoversche, Weltspiegel, RTL. Alle haben darüber berichtet. Und ich habe mich dann aber gefragt, wie kam das denn in Nairobi an? Also war da auch so eine Schlange dann an Leuten, die gesagt haben, endlich gibt's hier Currywurst? Oder wie war das?
Ja, das war ganz witzig. Also meine Frau, ja, wie der O-Ton, sagte, wir brauchen die Medien nicht in Deutschland, wir brauchen die in Kenia.
Ja.
Weil, ja, Currywurst Kulturgut Deutschland, nicht Kulturgut Kenia. Das heißt, in Kenia interessiert das keinen.
Ah, nicht?
Nein. Das heißt, klar, wir haben hier eine deutsche Community, interessiert keines, gelogen. Ja, also ich meine, ich fliege morgen mit 250 Würstchen nach Kisumu. Das ist ein Ort am Victoriasee in Kenia, weil die deutsche Community gerne ein Grillfest morgen Abend mit mir machen möchte. Mhm. Also ja, mir bringen auch diese Medien jetzt in Deutschland auch ein bisschen was, ja. Aber es ist nicht der Aufschrei hier. Ja. Also die deutsche Community, klar, die kennen jetzt mehr und mehr den Grill. Aber jetzt mal salopp gesprochen, Deutsche sind auch nicht einfach. Ja, das heißt, denen das recht zu machen, da muss man auch erstmal hinkommen. Kommen wir gleich wieder noch zu einem Kulturthema hier. Und sonst die Kenianerinnen und Kenianer oder andere Einwanderer, Ausländer, Expats, wie man sie auch einmal bezeichnen möchte, kennen die Bratwurst rauf und runter. Das heißt, das ist etwas, was jeder kauft und jeder toll findet. Und dann bringen wir die Leute eher hier zur Currywurst. Also weniger durch die Medien, mehr durchs Tasting.
Okay, wie ist das denn bisher so angelaufen? Und vor allen Dingen auch noch die Frage, woher kriegst du, weil du importierst da die Würste nicht. Ich glaube, du machst das ja auch selber da, ne?
Ja, also wir haben, habe ich mir auch ein bisschen einfacher vorgestellt, als es tatsächlich dann war. Ja, also wir haben gestartet mit, wo fange ich an? Also ich habe ein Rezept bekommen von einer Fleischerei aus meiner Heimat, aus Lemgo. Der war offen, hat gesagt, yo, komm, du kriegst mein Wurstrezept. Ich finde es total cool, was du da aufbaust. Und auf der Basis habe ich dann hier einen lokalen Metzger gefunden, der mir das gemacht hat. Das war auch ganz solide, aber es war nicht so gut wie die Soße. Das heißt, wir haben die Wurst einfach leider nicht getroffen wie eine deutsche Bratwurst. So, das habe ich mir ein halbes Jahr angesehen und ich dachte, ja, mal gucken, wie es sich entwickelt. Mal schauen, was das so gibt, weil sie war schon näher an der deutschen Wurst als an der kenianischen Wurst. Kenianische Würste sind ein bisschen gröber, das nur mal zum Beispiel. Und das war auch das Problem. Es gibt es hier einfach nicht, diese Feinheit, also diese Feingrad einer Wurst. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in einem Podcast über den Feingrad einer Wurst reden würde.
Hatten wir bisher auch noch nie hier.
Genau, das trifft man hier so halt nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, das geht so nicht, weil die Qualität einfach nicht so gut ist. Und dann habe ich einen sehr guten Freund von mir, Johannes Borchert, Eltern haben ein Weingut an der Mosel, kann ich sehr empfehlen. Der lebt auch hier mit seiner Frau, Freunde von meiner Frau aus dem Studium. Und der kocht sehr gerne und der hat selbst hier schon mal ein bisschen für sich selber so Wurst gemacht, auch ein bisschen Weißwurst, so, hat immer so ein kleines Oktoberfest zu Hause gemacht. Und er hat gesagt, komm, wir machen das zusammen und ich helfe dir, dass du die selbst machen kannst und halt in einem größeren Stil. Und dafür habe ich dann Maschinen aus Deutschland importiert, um letztendlich das machen zu können. Und seit Dezember letzten Jahres machen wir sie jetzt komplett selbst.
Also das hört sich an nach einem doch großen Invest. Also der hat sich das jetzt aber mal rentiert? Also funktioniert das oder ist das einfach ein Hobby, wo du jetzt Geld reinwirfst?
Ja, also es hat mehr Geld gefressen, als ich dachte. Aber ja, also wie gesagt, es dauert, bis man solche Sachen rentabel bekommt. Ja, wir sind jetzt so langsam da. Also ein gutes Jahr hat es einfach gedauert, bis man das Ding so weit an den Start bekommt, dass die Leute wissen, dass es existiert. Ich meine, ich habe auch nicht die ideale Wahl getroffen mit der Platzierung im Nachhinein, musste ich feststellen. Das sind alles Sachen.
Mit dem Namen hast du da eine gute Wahl getroffen?
Damit konnten wir witzigerweise noch ein bisschen spielen. Ja, also der Name ist Dieters Grill. Ist nach meinem Opa benannt.
Ja, typisch für Afrika.
Genau, ganz typisch. Nein, eher auf jeden Fall deutsch. Ne? Klassischer deutscher Imbiss, würde ich sagen. Dieters Grill geht da auf jeden Fall sehr gut. Aber Dieter schreibt sich ja wie Diet, ja, also wie Diät auf Englisch. So, ja. Das heißt, wir hatten tatsächlich eher die Schwierigkeit, beziehungsweise konnten das dann extrem witzig nutzen, so für Social Media und so, dass wir kein Diet-Grill sind. Wir sind kein Diät-Grill. Ja, wir haben jetzt nicht nur vegane Würstchen, haben auch eine vegane Wurst, aber es ist schon fettiger Grill. Ja, so das war dann eher das, womit wir spielen mussten. Ja.
Okay. Also sehr cool. Ich glaube, es ist eine Reminiszenz an deinen Opa, soweit ich weiß, der Dieter hieß.
Genau.
Und glaube ich auch einen Grill hatte. Kann das sein?
Ja, nee, also er hat unfassbar gerne gegessen und ich verbinde auch einfach gutes Essen mit ihm. Er selbst war jetzt nicht, dass er in dem Geschäft groß unterwegs war. Der war Malermeister, hatte einen Malerbetrieb.
Und Currywurst aber auch geliebt.
Der hat die Currywurst definitiv geliebt. Ja.
Also, da machen wir natürlich sehr gerne Werbung, wer sich das mal angucken will. Wir verlinken natürlich zu dem Instagram-Kanal, cool, wo man eben das mal sehen kann, wie das da aussieht, wie auch die Einheimischen das verkosten. Und wer mal in Nairobi ist, unbedingt vorbeischauen bei Fabian. Also ich kann das wirklich sehr empfehlen. Und ich finde es auch cool, eben, dass du das gemacht hast. Ich würde jetzt da so ein bisschen den Schwenk machen, so in Richtung Mentalität. Und zwar erstmal über deine Angestellten. Du hast das vorhin auch gesagt, dass du das dir ja auch wichtig war, da Jobs auch zu schaffen. Also etwas zu machen, was auch nachhaltig auch für die Einheimischen funktioniert. Erstmal dazu, wie läuft die Zusammenarbeit mit den Einheimischen? Und dann habe ich noch gesehen, es wird ja, glaube ich, hauptsächlich Swahili gesprochen in Nairobi. Wie gut sprichst du das und wie läuft eben so die Zusammenarbeit?
Pole. Also nicht gut, ja. Also letztendlich kann ein paar Wörter. Das Entscheidende mit Swahili ist, die Kenianer und Kenianerinnen werden bilingual erzogen. Also letztendlich sprechen die alle super Englisch. Und auch Swahili. Und das heißt, es ist für dich sehr schwer, Swahili zu lernen, weil sie einfach direkt auf Englisch mit dir sprechen. Einfach, auch wegen deiner Hautfarbe wissen sie einfach, du kommst natürlich, also, ist eher unwahrscheinlich, dass du aus Kenia kommst. Es gibt natürlich auch ein paar hellhäutige Menschen in Kenia, die aus Kenia kommen oder schon längere Zeit in Kenia sind, gebürtig. Aber deswegen reden sie mit dir direkt Englisch. Ja, das heißt, Swahili ist prinzipiell jetzt kein Problem. Trotzdem geht's mir natürlich so, dass ich in manchen Situationen das gerne einfach besser verstehen würde, wollen würde. Ja, weil du einfach dadurch auf ein anderes Level mit den Menschen kommst.
Und wie ist die Zusammenarbeit? Also, ne, weil wir auch vorhin eben so über Kulturschock gesprochen haben. Wie ist das eben mit Einheimischen als Angestellte?
Prinzipiell sehr gut, wenn du sie gut behandelst. Das ist einfach, dieses Land ist durch sehr viel gegangen, ja, und ist geschuldet auch von der Kolonialzeit noch sehr befangen. Ja, und leider ist durch Strukturen, die hier existieren, das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer häufig noch sehr angespannt. Ja, so sehr top-down. Die trauen sich nicht viel zu sagen und so. Und da musste ich feststellen, auch in der Anfangszeit, das musste ich denen wirklich zeigen, dass ich das nicht will und dass ich so nicht bin. Dass sie offen mit mir reden können, dass wenn sie Kritik haben, wenn sie Feedback haben, wenn sie Verbesserungsvorschläge haben, dass sie mit mir reden müssen. Ja, wir haben einmal im Monat dann immer solche Termine gemacht, wo wir uns ausgetauscht haben für solche Sachen, wo ich auch nie kritisiert habe, weil du einfach merktest, dass dort, obwohl ich jünger war als einige der Menschen, wo Seniorität ja meistens herkommt, nicht gewillt waren, offen mit mir zu sprechen, weil ich der Chef war. Ja, und das ist so das Größte, muss ich sagen, glaube ich, kulturell in einem Arbeitsverhältnis, dass die Menschen einfach noch gefühlt irgendwie so ein bisschen unterdrückt sind und das auch noch weitergelebt wird, jetzt auch nach dieser Zeit, seitdem sie halt unabhängig sind, aber ja, immer noch nicht ideal.
Ist es denn wie auch in Südafrika, dass Chefs eben hauptsächlich weiß sind und Angestellte eben schwarz sind?
Nee, also toi toi toi, knock on wood, ne? Das verändert sich extrem gerade, wenn man jetzt über die wachsende Mittelschicht spricht in Kenia. Also es ist so, ich meine, ich kenne es halt viel aus Erzählungen jetzt von meiner Frau oder ihren Eltern auch. Der Vater hat 28 Jahre in Kenia gelebt. Das heißt, die kennen die Veränderungen sehr. Dass früher beispielsweise Restaurants und so und alles das, was es dort gab, wenn dort Leute waren, waren es immer Weiße, die dort zum Essen waren, ja. Das ist ganz, ganz anders mittlerweile. Also ja. Da gibt es jetzt eine wachsende Mittelschicht, auch Oberschicht von Kenianerinnen und Kenianern. Wir haben eine extrem große indische Bevölkerung in Kenia, die noch von der Zeit kommt, die von den Briten hergebracht wurden, auch nicht unbedingt freiwillig, die dann aber sehr viel übernommen haben, was Geschäfte hier angeht, ja, beziehungsweise richtig durchgestartet sind damit. Ja, das kam dann noch zusammen. Tansania hat alle rausgeschmissen. Tansania ist ein ganz anderes im Weg gefahren. Als sie unabhängig wurden, mussten alle Ausländer raus, wurden alle enteignet und so. Und dann sind auch viele indische Bevölkerung von dieser Zeit auch nach Kenia gekommen. Ja, und die leiten unfassbar viele Unternehmen hier.
Wenn man so eben, oder wenn du so auf die Mentalität schaust und die Art, wie die Menschen in Kenia leben, was liebst du daran?
Unfassbare Offenheit, prinzipiell. Also die Menschen hier sind, also es ist Wahnsinn. Das ist also zuvorkommen, total freundlich, auch wenn man gerade ins Ländliche fährt, ja, wo die Menschen echt ärmlich leben. Da könnte ich Deutsche ganz schön einen von abschneiden.
Kannst du da ein Beispiel nennen, eben was dir da passiert ist?
Also wir fahren extrem viel campen hier, kann man super machen in Kenia, und waren dann in Nordkenia, waren auf dem Rückweg. Und was wir mal gerne machen, wir machen Musungu Matatu. Das sind zwei Wörter, die ich erklären muss. Musungu ist Ausländer am Ende, im Entferntesten. Ja, aus Swahili. Das heißt, wenn Leute die Musungu, Musungu rufen, dann meinen sie ja quasi, du bist Ausländer. Und Matatu ist das öffentliche Verkehrsmittel. Das heißt, hier gibt's keine Busse, die von der Stadt, Kommune oder sonst was organisiert sind, sondern es ist private, Sakos heißen die, und damit fahren die Menschen hier durch die Gegend. Es gibt ganz viele Matatus. Und wir machen das dann sehr gerne so, weil wir Platz im Auto haben, dass wir Menschen mitnehmen, weil viele Menschen laufen halt unfassbare Strecken hier. Ja, ja. Und zum Thema Offenheit, die sind dann nicht so, dass sie dann abgeschreckt wären oder so. Also keine Ahnung, in Deutschland wäre es so, okay, warum sollte ich da jetzt ins Auto steigen? Nachher kidnappen die mich oder sonst was, ja. Sondern die sind dann eher total offen, sagen, ach ja, das ist ne, total nett. Und selbst wenn sie dann nur Swahili sprechen, weil in der Landbevölkerung ist Englisch dann nicht ganz so durch wie jetzt in Nairobi beispielsweise, dann sind die trotzdem dabei und total offen und schnattern die ganze Zeit und freuen sich darüber und einfach offene Menschen.
Und auf der anderen Seite, wo treibt dich die Mentalität manchmal in den Wahnsinn oder wo du irgendwie denkst, boah, das ist hier einfach komplett anders?
Zwei Dinge. Das eine will ich nicht ganz so harsch sein, aber es ist einfach ein schönes Wording, was ich mal von einem Bekannten gehört habe. Wir haben die Uhr, sie haben die Zeit. Weil es einfach, also ich meine, wir Deutschen sind halt sehr auf Genauigkeit. Ich würde gar nicht sagen unbedingt Pünktlichkeit, aber Genauigkeit getrimmt. Das heißt, wenn wir sagen, wir treffen uns um 13 Uhr, dann treffen wir uns um 13 Uhr. Und nicht um 13:15 oder um 12:45. So, und das sind Dinge, die hier einfach ein bisschen anders laufen. Auch geschult durch Infrastruktur zum Teil, ja, durch Infrastruktur, weil es nicht so planbar ist, von A nach B zu kommen, aber es ist einfach, dass damit anders getickt wird. Das ist das eine Thema. Da muss man sich einfach drauf einstellen und das muss man auch sein, jetzt beispielsweise im Mitarbeiterumfeld. Wenn wir um 11 Uhr sagen, wir machen den Laden auf, dann machen wir den Laden um 11 Uhr auf. Ja, und wenn wir sagen, die Wurst soll in 30 Minuten fertig sein, dann muss die in 30 Minuten fertig sein. Das ist so das eine Thema. Und das andere ist, und das läuft komplett gegensätzlich zu diesem Thema dieser Gelassenheit, ist, dass sobald ein Kenianer oder eine Kenianerin ins Auto steigt, ist Madness. Ja, also wie die hier Auto fahren und wie die drängeln, wie die überholen in Situationen, wo die nichts sehen können, das kannst du dir nicht vorstellen.
Lebensmüde.
Wirklich lebensmüde. Also ich habe mir, das ist ja auch wieder, wird der TÜV niemals erlauben in Deutschland, aber ich habe mir extra so ein, ich sage immer, das ist mein Kreuzfahrtschiffhorn in unser Auto reinbauen lassen, damit ich die Leute vernünftig anhupen kann. Also wirklich, es ist Wahnsinn.
Da fliegen die gleich weg, wenn die das hören, weil die denken, da kommt jetzt so ein Truck an.
Ja, so ungefähr. Das ist der Plan.
Okay. Ja, also gut, das mit der Uhrzeit, ich mache ja diesen Podcast hier seit 300 Folgen. Ich glaube, das mit der Uhrzeit ist nirgendwo so als irgendwie in Deutschland, Österreich, Schweiz. Also diese Genauigkeit gibt es, glaube ich, wirklich nur da. Und witzig war, mir hatte mal jemand, ich weiß gar nicht mehr, welches Land das war, gesagt, sie hätten sich mal mit den Einheimischen darauf verständigt, wenn sie sagt, 13 Uhr German Time, dann wäre das pünktlich. Und wenn sie aber 13 Uhr Local Time sagt, dann kann es eben später oder früher oder wie auch immer sein. Das fand ich ganz lustig.
Ja, das ist schön, ja.
Wenn wir noch so generell eben über Einwanderer, also eben du als Einwanderer sprechen und deine Frau, die ja zwar ja da auch aufgewachsen ist, aber hat man da überhaupt richtig Kontakt mit Einheimischen oder lebt man eher in so einer Bubble, wie das halt oft ist, dass man irgendwie in seinem abgetrennten Wohnbereich ist, eben mit Security und allem und man trifft sich hauptsächlich mit Expats oder gibt's da wirklich eine Durchmischung auch, dass man Freundschaften hat mit Locals?
Ich würde sagen, schon eher das Thema rund um eigene Bubble. Also beispielsweise jetzt bei uns, unsere Vermieterin ist Kenianerin und sowas. Also das hast du schon. Aber wo bekommt man Freunde? Ja, Freunde bekommst du über die Arbeit. Das heißt, bei mir quasi erstmal in der Basis nicht existent, halt außer jetzt in einem Grill-Umfeld. Ja, bei meiner Frau bei ihrem Agrarforschungsinstitut und es sind halt viele internationale Menschen, ja, oder halt irgendwelche Freundesgruppen, die jetzt, keine Ahnung, von ihrem Studium sind unfassbar viele aus dem Jahr nach Kenia, nach Nairobi gezogen. Da hat man dann einfach viel von. Ich würde sagen, deswegen mischt es sich eher weniger. Also das würde man keine Ahnung, ich mache Sport hier, ich boxe, das ist sehr durchmischt dann da. Trifft man dann auch eher Leute, aber es ist auch nicht ganz so einfach, weil die Spaltung einfach sehr, sehr groß ist in Kenia. Das heißt, es kann dann auch sehr schnell sehr unangenehm werden, weil du einfach ganz anderen Lebensstandard hast.
ja, wenn wir gerade auch dazu kommen, eben auf der einen Seite eine sehr arme Bevölkerung, auf der anderen Seite dann die, die natürlich da auch dann teilweise Unternehmen haben und eben arbeiten und halt für den Wirtschaftsstandort auch arbeiten. Wie verhalten sich denn da so generell die Lebenshaltungskosten? Also ist das, ja, wie teilweise auch in anderen afrikanischen Ländern dann kaum leistbar auch für die ärmere Bevölkerung, was das Leben da kostet?
Ja, es klingt so böse, aber es ist am Ende schon eine sehr krasse Zweiklassengesellschaft. Ja, beziehungsweise es mischt sich ein bisschen mehr, weil jetzt, wie gesagt, mehr Mittelschicht und Oberschicht kommt. Aber du hast einfach, der Gap ist einfach sehr, sehr groß. Also der Großteil der Bevölkerung in Kenia lebt, also jetzt mal als Standardgehalt, ne? Ich glaube, das ist das beste Beispiel. In Nairobi sind 25.000 Schilling. 25.000 Schilling sind so keine 200 Euro. Ja, das ist das Standardmonatsgehalt in Nairobi, Land jetzt mal gar nicht einbegriffen. Und davon können Menschen hier von diesem Durchschnittsgehalt schon relativ gut leben. Das heißt Unterkunft, das heißt Verpflegung und solche Sachen. Ja, natürlich ist damit der Standard gedeckt und nicht irgendwelche besonderen Sachen, aber das ist okay. So, und dann gibt's die Welt, in der wir uns bewegen, die für mich sehr überraschend teuer war. Das bedeutet letztendlich zu den Orten, wo wir gehen, jetzt um essen zu gehen oder irgendwie auszugehen generell, ist es günstiger als in Deutschland, aber ich würde sagen, wir landen eher so bei so 70%, 75% von dem, was es in Deutschland kosten würde. Und unterkunftstechnisch ist es unfassbar teuer. Und das liegt vor allem daran, dass Nairobi oder Kenia recht sicher ist, ja, hier in dem ganzen Thema rund Ostafrika. Und wir haben extrem viele NGOs, also Vereine jetzt oder halt auch sowas wie einer der drei UN-Hauptstandorte ist halt in Nairobi und dadurch auch Firmen, die hier hinkommen und die unfassbar viele Expats schicken, die ihre Auslandszulagen bekommen und der Markt hat sich darauf eingestellt.
Die treiben den Preis nach oben.
Unfassbar, ja.
Okay, das heißt aber, was zahlt ihr Miete jetzt für euer Haus? Kannst du das sagen?
Wir haben einen Bungalow, also zwei Schlafzimmer in dem Fall, plus das kleine Office im Garten. Wir zahlen 1200 Euro Miete im Monat.
Okay.
Und haben halt einen guten Garten noch dran, ne? So, ja.
Und jetzt auch, was so die restlichen oder generell so, wenn du auf die Lebenshaltungskosten guckst und das mit Deutschland vergleichst, auch eben mit dem, was du verdienst, würdest du sagen, aber du lebst schon noch deutlich günstiger in Kenia oder ist es dann eben schon bei 70%, 80% von dem, was es in Deutschland kostet?
Nee, ist auf jeden Fall günstiger, weil warum vor allem, ich glaube, so kann man es am besten machen, ist es gibt spezifische Dinge, die Menschen hier auf diese Expat-Bubble getrimmt haben. Das heißt Housing, Essen gehen oder solche Sachen, die relevant nur für dich in dem Moment sind. Alle Services, die relevant oder für jedermann ist, sind immer günstiger. Das heißt jetzt beispielsweise Transportation, also Uber hier, kostet irgendwie 3 Euro, wenn ich hier eine halbe Stunde unterwegs bin. Ja, oder Healthcare, also das Gesundheitssystem, ist unfassbar günstig im Verhältnis. Ja, also ich habe eine private Krankenversicherung über die Allianz für all meine Mitarbeiter. Die kostet mich das ganze Jahr für alle Familienmitglieder, und die arbeiten. Ich habe jetzt fünf Angestellte. Mit der Familie sind wir, glaube ich, kommen wir auf 15 bis 20 mit den Kindern. Die kostet mich 400 Euro im Jahr.
Wow.
Eine private Krankenversicherung.
Dafür, dass deine Angestellten da gut versichert sind, ja.
Genau, dass die alle eine gute Krankenversicherung haben. So. Okay. Und das sind Sachen, das würde natürlich in Deutschland viel, viel mehr kosten. Da kostet mich ja eine gesetzliche schon 400 im Monat mindestens so. Ja, und das sind so Sachen, da merkt man die Unterschiede.
Vielleicht noch, weil du das Thema Sicherheit angesprochen hast und eben auch gesagt hast, aufgrund dieser ganzen Nichtregierungsorganisationen, die da sind und Unternehmen, ist das ein sehr sicheres Land. Wie gestaltet sich das aber? Also wohnt man dann hauptsächlich auch hinter Mauern mit hohen Zäunen oder wie sicher fühlst du dich auch, wenn du jetzt zu Fuß unterwegs bist in der Stadt? Ist das so, also wo du auch sagst, ja, kein Problem?
Ja und nein. Also man lebt hier noch sehr verschlossen. Also gerade das, was du ansprichst, hinter Mauern, Gated Communities und solche Sachen. Viel geschuldet auch durch die Vergangenheit, wo es einfach noch nicht so sicher war, wie es jetzt ist. Ja, und deswegen meinte ich das auch mit der Autokultur hier. Man fährt von A nach B, also sicherer Bereich zu sicherer Bereich. Ja, aber auch einfach, weil es halt, wie gesagt, aus der Vergangenheit so gewachsen ist. Meiner Meinung nach tut es nicht mehr ganz so Not, wird aber einfach noch so gelebt, auch weil es Jobs ermöglicht und solche Sachen. Wir laufen hier auch einfach rum. Ja, am Anfang, als wir kein Auto hatten, sind wir einfach aus unserer Gated Community rausgelaufen zum nächsten Supermarkt und solche Sachen. Man wird nur ein bisschen komisch angeguckt, weil das einfach nicht normal ist für Ausländer oder Hellhäutige.
Zu laufen oder was?
Ja, auf der Straße rumzulaufen. Schon ein bisschen doof angeguckt. Wo man sich darauf einstellen muss, ist, dass dann passieren kann, dass du nach Geld gefragt wirst. Ja, das ist halt einfach so. Und was dann auch noch der Fall ist, dass du nachts nicht rausgehen solltest. Ja, also ich würde man das natürlich in gewissen Orten in Berlin auch nicht tun, aber das ist in Nairobi definitiv auch der Fall. Also da sollte man einfach mehr aufpassen, weil dann einfach noch mehr Kriminalität da ist. Mhm. Oder halt solche Sachen wie zum Beispiel, du sollst nicht mit deinem Handy auf der Straße in der Hand rumlaufen, weil, keine Ahnung, die Chance nehmen sie sich dann halt manchmal.
Also für mich hört sich jetzt so ein bisschen ähnlich an, wie so wahrscheinlich, wenn man in Kapstadt unterwegs ist.
Ja, aber Kapstadt ist mehr, wie sagt man so schon, walkable. Also man kann einfach, keine Ahnung, Nairobi hat nicht die Infrastruktur dafür. Also es gibt keine guten Fußwege, es gibt keine Bürgersteige. Die Stadt ist unfassbar weit gefächert. Das heißt, du hast gar nicht die Option, so zu laufen, wie jetzt beispielsweise in europäischen Städten, wo du immer einen Stadtkern hast, oder halt auch Kapstadt, die einfach dafür ausgelegt sind und wo du einfach eine Infrastruktur hast, ja.
Wenn wir zum Ende hin noch so zu den Tipps kommen, die du Menschen mitgibst, die auch den Wunsch haben, nach Kenia auszuwandern, was ist so das, wo du sagst, das sind so die Do's and Don'ts vielleicht?
Ja, tut es auf jeden Fall.
Nimm's mit.
Das ist wunderbar. Genau. Ich meine, Vorbereitung ist immer das A und O. Kenia macht es mittlerweile recht schwer, dass du hier Bleibeberechtigungen bekommst, weil sie einfach, man kennt es von den USA, die wollen halt immer dann nur noch Leute, man muss begründen, warum das kein Kenianer machen kann, quasi solche, die Arbeit und solche Sachen. Ja, also das ist nicht ganz so einfach. Das heißt, sich damit klar auseinanderzusetzen, welche Visa-Optionen habe ich, das ist unfassbar wichtig. Sich vorher den Markt anzugucken, halt gerade für Unterkünfte, was ich vorher sagte, weil das kann halt auch mal ganz schnell nach hinten losgehen, wenn man sich da vorher nicht mit beschäftigt hat. Ja, Airbnbs hier sind super günstig, weil das ist ja wieder eher so ein Allgemeinding als ein Fokusding. Ja, gerade wenn man jetzt erstmal so mit Apartments oder sowas startet, ist total cool. Wissen, dass es einfach ein bisschen anders läuft hier, gerade wenn es jetzt so um das Thema Geschwindigkeit geht, da haben wir schon drüber gesprochen. Was total toll ist, Leapfrogging nennt sich das ja, also dass wenn man gewisse Entwicklungsschritte überspringt, das hat Kenia getan, das bedeutet, alle Services sind digitalisiert rund um den Staat, also das Bürgeramt sozusagen. Es funktioniert aber nur nicht immer perfekt. Mhm. Ja, also Geduld, ja, sage ich da immer. Es ist total toll, dass es das erstmal gibt, dass ich alle Möglichkeiten habe, in eCitizen nennt sich das, nachzugucken, aber das ist halt nicht perfekt. Das heißt, Geduld bei solchen Schritten ist wichtig. Und sonst, keine Ahnung, am besten jemanden suchen. Jetzt, wenn es beispielsweise Deutsch ist, es gibt so viele Deutsche in Kenia. Es gibt so viele Communities hier, ob es jetzt über Facebook ist oder über die Botschaft, die total klasse sind, auch super nette Menschen übrigens. Einfach dort versuchen, Anklang zu finden, weil dann ist natürlich erstmal alles einfacher.
Du bist seit 2 Jahren da. Was sind jetzt eure Pläne? Also, wenn wir so in ein paar Jahren nochmal sprechen, seid ihr noch in Kenia? Gibt's den Imbiss noch? Oder willst du eine ganze Kette draus machen? Oder was kommt als nächstes? Der Döner, gibt's den eigentlich?
Oh, den wünsche ich mir auch noch hier hin. Ja, wer weiß, was noch so kommt. Okay, gut. Ah, ja, so gute Fragen. Time will tell, sagt man ja so schön. Also meine Frau macht genau ihren Doktor gerade. Der wird dann noch ein bisschen dauern. Solange wollen wir auf jeden Fall hier bleiben. Das steht außer Frage. Ist bei ihr auch immer eine Vertragsverlängerung indirekt geknüpft. Die hat sie jetzt bekommen, weil sie für ein Forschungsinstitut, wie gesagt, arbeitet. Und ich auch glücklich darüber sein kann, mein Visum darüber zu beziehen als mit ausreisender Partner. Und das werden wir auf jeden Fall, also mehrere Jahre auf jeden Fall noch. Wir gucken auch schon mal immer mal nach Immobilien, ja.
Ah.
Wir haben noch keine Kinder. Das ist vielleicht auch noch so ein Thema, was natürlich total interessant ist, ist die nicht nur jetzt zur Gesundheitsversorgung, aber man hat hier halt auch Hilfe, ja, in allen möglichen Bereichen, weil es einfach finanziell umsetzbar ist, auch wenn man besser als fair bezahlt.
Also so. Hausangestellte, ja.
Richtig. Ja. Das ist halt einfach ein Luxus. Den möchte ich mir gerade gar nicht mehr wegdenken. Ja. Und deswegen denke ich schon, wir bleiben. Also noch, ich meine, eine Kette werde ich wahrscheinlich erstmal nicht aufmachen, weil der eine Standort reicht mir in dem Sinne. Ich würde vielleicht eher mal Richtung Biergarten denken irgendwann mal. Das fände ich schon mal ganz spannend. Ich hatte mit Paulana schon mal Kontakt. Da helfen dann wieder die Medien. Ja, dass man vielleicht mit denen mal was machen kann oder so. Momentan skalieren wir eher, dass wir die Bratwürste oder die Würstchen verkaufen an den Restaurants und so, auch außerhalb von Nairobi, viel an der Küste, weil da sind auch viele Deutsche, weil die einfach gut ankommt. Ja.
Also ich glaube, bei Fabian wird es auf keinen Fall langweilig. Ich werde deinen Weg auf jeden Fall weiter mitverfolgen. Bedanke mich erstmal für das Gespräch bis hierhin. Wir wechseln jetzt in den Einfach-Aussteigen-Club für den Bonusteil zu dieser Folge. Da sprechen wir noch, du hast es auch gerade vorhin angekündigt, noch über das Stichwort Aufenthaltsbewilligung. Eben, welche Möglichkeiten hat man überhaupt in Kenia bleiben zu können, dauerhaft? Wir sprechen noch über Fabians Ideen, wie man sich noch selbstständig machen könnte in Kenia. Ich glaube, da hat er noch ein paar. Und welche Chancen er sieht. Und wir sprechen über noch das Gesundheitssystem, beziehungsweise eben welche Erfahrungen er schon persönlich damit gemacht hat, gerade was eben so medizinische Versorgung angeht. Wer das nicht verpassen will, dann Mitglied werden im Club von Einfach Aussteigen. Link dazu in den Shownotes, hier in der Podcast-App oder auf der Webseite der auswanderpodcast.com. Fabian, dir erstmal herzlichen Dank. Bis hierhin.
Ebenfalls. Dankeschön.
Wenn du mal in Nairobi bist, dann probier unbedingt die Currywurst von Fabian, denn diese Geschichte hat einfach viel Erfolg verdient. Das war Fabian Förster, der 2024 Deutschland verlassen hat und mit seiner Frau nach Kenia ausgewandert ist. Wenn du mal ein Foto von den beiden sehen möchtest, wenn du mal wissen willst, wie der Imbiss aussieht oder generell so ein bisschen Eindrücke von Nairobi haben willst, dann komm auf den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Lass unbedingt auch ein Abo da, denn dann siehst du immer die Fotos zu den Folgen, die du hier hörst. Und ganz wichtig, damit wir mehr Menschen erreichen, hilfst du mir sehr, wenn du einfach aussteigst, deinen Freunden, Bekannten, allen anderen weiterempfiehlst. Schick ihnen doch einfach diese Folge hier, damit sie auch diese Geschichte hier hören können. Ich bin zurück auf jeden Fall mit einer neuen Episode am nächsten Mittwoch. Ich hoffe, du auch. Bis dahin, alles Gute, ciao.